Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Das ist ein Riesenproblem, sagen viele einfach auch immer noch an Schulen, dass über Probleme und über psychische Probleme und über Gefühle nicht gesprochen wird. Und deshalb hat man dann in den österreichischen Schulen die Mental Health Days eingeführt.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ob das jetzt ein Mental Health Day ist oder ob man tatsächlich auf die Agenda Anfang der Woche oder Ende der Woche, wenn die Woche schon beginnt am Montagmorgen und die erste Stunde dreht sich nur darum, wie das Wochenende gelaufen ist, nennen wir es Mental Health Moment des Wochenendes. Damit wäre ja teilweise schon erster Schritt getan.
Fühlt sich manchmal an wie der erste Schultag, wenn ich mit Dr. Burak Yildirim spreche über mentale Gesundheit. Und das liegt daran, dass es immer wieder neu ist über das, was wir so sprechen und immer wieder neue Aspekte. Und wenn man neu ist, wenn man der Neue ist oder die Neue ist, erster Schultag, kennst du das Gefühl? Hi, Burak.
Ich kenne das Gefühl. Vor allen Dingen das Beste an dem ersten Schultag ist ja immer die Schultüte.
Ja.
Also, das ist mit Abstand das Beste.
Ja.
Danach nimmt die Euphorie dann schon ab. Aber.
Rapide.
Ja, aber wie sagt man immer so schön, da müssen wir irgendwie alle durch. Durch das Schulleben oder durch die Schule des Lebens, je nachdem.
Das stimmt, das stimmt. Aber wir wollen mal so ein bisschen reingucken in die Schule. Wir wollen mal gucken, was machen eigentlich die Schulen so heute für die mentale Gesundheit und was fehlt und was kann man sich überhaupt leisten?
Ja.
Großes Thema. Du hast selber Kinder. Ich habe eine Tochter. Also das wird alles sehr spannend und ich bin gespannt auch, was du so zu erzählen hast. Bei mir wird das noch ein bisschen dauern, bis in die Schule kommt. Aber das ganze System, ich bin ja selber aus einer oder komme ja selber aus einer halben Lehrerfamilie. Deshalb weiß ich auch, zumindest langer Zeit, was dann nicht gelaufen ist in Sachen mentale Gesundheit und worauf nicht so geachtet wurde. Teilweise aber auch, was gut gemacht wurde. Also da freue ich mich drauf. Wie war dein Mental Health Moment der Woche? Ich glaube, du warst in einem fernen Land und ich könnte mir fast vorstellen, dass du da sehr viele schöne Momente gehabt hast.
Ja, die hatte ich tatsächlich. Und zwar muss ich vielleicht ganz kurz nur ausholen. Wir versuchen seit einigen Jahren mit meiner Frau einmal jährlich ein sogenanntes Retreat zu machen. Allerdings Retreat mit READ am Anfang, also für Lesen. Heißt im Umkehrschluss, bis jetzt, weil oder wegen der Kinder haben wir dann, wenn überhaupt, mal ein verlängertes Wochenende gemacht. Und dann bunkern wir uns ein, haben eine Tasche voller Bücher. Und dann wird gelesen, bis die Augen platzen und zwischendrin vernünftig gegessen und lange geschlafen, vor allen Dingen auch. Das Gute ist, dass meine Frau auch gerne und lange schläft und schlafen kann. Und dieses Jahr hatten wir das große Glück, dass wir eine ganze Woche den Retreat 2024 absolvieren konnten. Und weil wir die Möglichkeit hatten, haben wir natürlich gesagt, dann haben wir auch ein bisschen auf den Putz und fliegen schön weg. Hatten Anfang, Mitte 30 Grad die ganze Woche lang. Und und dann haben wir uns da sozusagen unseren Bücherbattle gegeben. Und von daher war insgesamt die ganze Situation, ganze Atmosphäre war wunderschön und deshalb war die ganze Woche, wenn man so will, eine Mental Health Woche der Momente. So muss man es fast sein. Und war wunderbar. Jetzt freue ich mich schon auf das Retreat 2025. Mal sehen, ob es dann eher wieder nur ein Wochenende wird oder wir irgendwie doch nochmal die Möglichkeit bekommen, eine Woche daraus zu machen. Aber das hat sich mittlerweile ganz gut bei uns eingependelt und fast schon Tradition. Und war wunderbar, war eine schöne Zeit.
Cool. Das klingt richtig, richtig nach viel Erholung und mentaler Auszeit.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was hast du denn gemacht die Woche? Und vor allen Dingen, was hat dich positiv getriggert? Ich hoffe positiv.
Ja, mich hat total vieles positiv getriggert. Ich habe nämlich mit einer Bekannten spontan hinterm Haus gesessen bei ihr und in der Zeit der Kirschblüte und überhaupt der Apfelblüte und was auch immer, haben wir uns dabei ertappt, dass wir irgendwie die ganze Zeit erstmal nur so abgehatet haben über wie stressig das Leben ist, wie doof das manchmal ist, haben uns einfach mal einmal ausgekotzt und dann haben wir uns aber auch angeguckt und haben gedacht, gesegnet sind wir eigentlich, dass wir überhaupt hier an diesem Ort sein dürfen, weil das so viele schöne Seiten hat. Und manchmal ist es so, dass dir das gar nicht mehr auffällt, dass du den Blick verlierst für die schönen Dinge, weil, was auch ein bisschen menschlich ist, wir ja alle relativ viel Mist auch um uns rum haben, leider. Und dann verändert sich der Fokus. Und es ist eigentlich alles da. Und es ist eigentlich alles wunderschön. Und es ist auch so, dass es ein Ort ist, der, ja, also wo viele einfach auch Urlaub machen würden, zum Beispiel. Und es ist auch ein Ort, wo du einfach auch, der noch so ein bisschen beschützt ist, der noch so nicht richtig bekannt ist, der auch ein bisschen abgelegen ist und wo einfach auch niemand so direkt neben dran wohnt, weißt du, aber wir kennen das ja aus Städten, dich besiedelt, wenn du das Glück hast, ein Haus zu haben, dann hast du aber trotzdem die Nachbarn direkt nebenan und das ist dann natürlich ein anderer Charakter, wenn du quasi um dich rum nichts hast und das ist bei ihnen so, das ist bei uns so und einfach auch so wirklich ganz viel Natur, in der du sein darfst. Und dann saßen wir da so und ich dachte mir so, ja, wir haben uns angeguckt, jetzt haben wir uns ausgekotzt, gut, aber vielleicht kommen wir auch mal wieder zu den Basics zurück und haben dann einfach um uns rumgeguckt und konnten dann wirklich einfach auch so dieses ganze Setting drumherum genießen. Und und ich habe dann wieder festgestellt, dass ich mir viel mehr Zeit nehmen muss, um das Leben auch zu genießen. Also ich bin im Moment in so einer Phase, wo ich wieder wahnsinnig viel arbeite, wo ich mir deutlich zu wenig Zeit für mich selber nehme und einfach so diesen Moment mit der Bekannten zu haben und das einmal sacken zu lassen und mal wieder den Reset-Knopf zu drücken, das hat wirklich, wirklich gut getan und ich freue mich auf den nächsten Kaffee mit dir.
Das ist so schön.
Ja. Manchmal braucht es so Momente.
Ja, auf jeden Fall. Ganz einfach. Vor allen Dingen, dafür braucht es ja dann Gott sei Dank auch nicht viel. Da muss man nicht in den Flieger steigen und Koffer packen und so weiter und so fort. Man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen, sondern man sagt einfach, komm, das ist ja ein Tisch.
Ja.
Wird ein bisschen geschnackt, die Welt sein gelassen und ja.
Genau, so sieht es nämlich aus. Wir gucken mal in die Schule. Du hast Kinder. Meine Tochter ist noch zu klein, aber es ist mir auf jeden Fall eine gute Erinnerung und meine Mutter ist noch nicht so lange aus dem Amt, meine Stiefmutter, die war sehr, sehr lange Lehrerin und sie war an einem deutsch-französischen Gymnasium im Saarland, da ist sowas auch möglich, weil das so nah an der französischen Grenze ist. Interessantes Schulkonzept, aber auch wahnsinnig stressig. Und ich erinnere mich daran, dass meine Stiefmutter eigentlich immer total gestresst war. Und zwar massiv. Jetzt wissen wir dann aber auch, dass die Lehrer auch die Kandidaten sind, die sehr oft in Therapie müssen, weil das nervlich einfach auch wahnsinnig anstrengend ist. Und warum soll es für Lehrer so sein und für Schüler nicht? Und was tun Schulen heutzutage eigentlich dafür und machen wir eigentlich genug dafür, dass unsere Kinder einfach nicht in so eine Mühle reinkommen, die wir auch selber wahrscheinlich alle beide erlebt haben, dieses Leistungsprinzip. Nichts gegen das Leistungsprinzip, aber find's super, wenn du zum Beispiel von einem Retreat sprichst. Haben wir genug Entschuldigung. Frosch im Hals. Haben wir genug Balance in der Schule? Haben wir genug, weiß ich nicht. Haben wir genug Systeme, die eben nicht dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler, Kinder in diesem Leistungsprinzip komplett gefangen sind, sondern dass sie einfach auch, um vielleicht sogar leistungsfähiger zu sein, ihre Auszeiten haben? Und was wird dafür getan und wo fehlt's? Und da bin ich mal gespannt, was du so beobachtet hast.
Ja, ich glaube, wir können natürlich versuchen, unsere Schulzeit nochmal ein bisschen vor Augen zu führen. Die ist noch nicht so lange her. Also wir sprechen ja nicht von einem Zeitraum über 50 Jahren.
Ja.
Also alt sind wir noch nicht.
Das
wollen wir hoffentlich mal werden. Dass wir irgendwann sagen können, als ich in der Schule war, vor 50 Jahren.
Da war alles anders.
Genau, da war alles anders. Da haben wir auch auf Steine geschrieben, gekritzelt. Aber es ist ja wirklich nicht so lange her. Aber es gibt schon gefühlt fast monumentale Unterschiede, die man so ein bisschen erlebt. Vor allen Dingen natürlich, wenn man mit dem Thema und mit aktuellen Trends, ich nenne es mal etwas harmlos Trends der digitalen Medien uns beschäftigen. Und die müssen wir natürlich im Laufe der Folge, werden wir da eintauchen müssen, weil das sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor mittlerweile auch geworden ist. Und aber wenn man sich eben mit der Situation mentale Gesundheit in Schulen, egal ob das jetzt die Lehrkörper angeht oder die Schüler an sich, dann trifft man so auf Schlagzeilen wie Stress, Angstzustände, Depressionen, Selbstmordgedanken und alles laut Studien, also ne, es geht ja schon darum, dass das jetzt nicht nur einfach ein paar Meinungen sind oder es wurden mal 12 Leute in der Fußgängerzone befragt, sondern da gibt's ja schon Institute, die sich tatsächlich auch wissenschaftlich mit diesen Themen beschäftigen. Und zu diesen Headlines hört man dann letztendlich nur, dass die Zahlen immer größer werden, also die Alarmglocken im Grunde laut schrillen. Und da muss ich natürlich sagen, vielleicht war ich da taub und blind und was auch immer, aber das habe ich so in meiner Schulzeit nicht empfunden. Also ich habe mit diesen Themen keine Berührungen gehabt. Und vielleicht, weil ich in einem sehr behüteten Schulwesen aufgewachsen bin, was nicht der Fall war. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist schon ein gewaltiger Wandel. Vielleicht werden wir auch einfach mehr damit konfrontiert, weil letztendlich ja auch eine gewisse Form des Zugangs zu Informationen und auch zu Medien sich verändert hat. Mag alles sein, aber die Schlagzeilen, auch wenn man die letzten 12, 18 Monate mal nimmt, was da auch an Gewalt teilweise berichtet wird, das ist schon irgendwie sehr, sehr verschreckend und verstörend.
Ja.
Und du hast es vorhin gesagt, dass die Lehrer oder das Lehrwesen insgesamt, das beinhaltet ja auch zum Teil Dozenten etc. pp., ja auch irgendwo, dass das Spuren bei dieser Berufsgruppe hinterlässt. Und jetzt habe ich nun mal auch einen Beruf im Gesundheitswesen, der sich in erster Linie mit körperlichen Beschwerden natürlich auseinandersetzt, in der Orthopädie. Aber wenn man die körperlichen Beschwerden und dann letztendlich auch den seelischen Zustand dann vor Augen führt, dann ist es so, dass man, was das Thema mentale Gesundheit angeht, letztendlich im Lehrerzimmer beginnen und im Klassenzimmer aufhören muss und dementsprechend eine Unterstützung wirklich für alle Parteien, die sich in der Schule aufhalten und bewegen und gemeinsam agieren und sich weiterentwickeln, sicherstellen muss.
Es ist ganz interessant, dass, wenn man wirklich mal so ein bisschen zurückguckt, jeder hatte, glaube ich, irgendwie eine sehr starke Erinnerung an die Schulzeit und mal mehr, mal weniger gut. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich das Glück hatte, dass es zumindest in den ersten Jahren, logischerweise, da wirst du natürlich auch so ein bisschen auf die Schule hingeführt, schon so viel, sehr viel Ausgleich auch gab. Also nicht nur rein, weil es auf einer ganz stinknormalen Grundschule, ich war auf einem ganz stinknormalen Gymnasium dann irgendwann. Und muss sagen, dass ich das Glück hatte, dass immer auch für Ausgleich gesorgt wurde und eben auch Umgang mit Stress zum Beispiel auch immer auch ein Thema war und deshalb auch, kann ich mich daran erinnern, im Sportunterricht, dass auch das ein oder andere Mal Thema war. Es war aber auch so, dass alternative Fächer angeboten wurden, die dafür sorgen sollten eigentlich innerhalb des Lehrplans, dass wir auch so ein bisschen Balance hatten. Dass wir auch so ein bisschen eben nicht nur die typischen Fächer zur Verfügung hatten, sondern dass wir schauen sollten, was es für Alternativen gibt. Zum Beispiel weiß ich, dass irgendwann auch zu meiner Zeit Ethik eingeführt wurde. Damals war man noch so ein bisschen hilflos. Was ist das eigentlich? Weil es einfach auch für die war, die auf den klassischen Religionsunterricht nicht so einen richtigen Bock hatten. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel im Sportunterricht da auch der psychische Teil des Sports, zumindest dann im Gymnasium, immer mal wieder auch Thema war. Es waren so ganz, ganz gute Ansätze. Und ich weiß, dass heutzutage es immer wieder Versuche gibt und auch tolle Schulen gibt, die da ganz erfolgreich sind mit. Es gibt zum Beispiel auch eine Schule in Koblenz. Da lernen Schüler den Umgang mit Stress im Unterricht. Also das heißt, die gehen erstmal ran und fragen sich, was ist denn überhaupt Stress? Wie gehe ich mit Stress um? Und was sind für mich ganz persönliche Stressoren? Das ist natürlich bei jedem total unterschiedlich. Aber
Erdkunde.
Ja, Mathe. Danke.
Dann das sind schwer.
Ja,
da, was sind denn deine Stressoren? Ja, folgende Fächer.
Ja, genau. Alle. Ja. Ja, genau. Alle Fächer. Ja. Aber interessant ist, dass die das auch wunderbar integrieren, um Schüler zu stärken und auch keine Angst zu haben, zum Beispiel in Vorbereitung bei der Klausur. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist bei denen komplett mit eingepreist in das Ganze. Dann kommt auch irgendwie die Gestaltung von Klassenräumen irgendwie mit dazu, dass sie Müll aussuchen, gemeinsam Aufenthaltsraum gestalten, Schulsozialarbeit wird groß geschrieben. Und jetzt kommt's. Das ist das, was ich immer, immer, immer in meiner Familie vermisst habe, beziehungsweise bei meiner Stiefmutter auch, dass Lehrer in dieser Schule in Koblenz auf ihre psychische Gesundheit achten müssen. Und dafür wird ihnen zum Beispiel auch ein gewisser Raum gegeben. Und soll eben nicht so sein, dass so ein Lehrer denkt, es ist ein Beruf, mit dem ich viel Geld verdiene, also muss ich sowas auch machen, sondern es ist wirklich schon auch gleich in die Kultur dieser Schule mit eingebaut. Lehrer können da Yoga und Rückengymnastik machen, also es gibt ein ganzes Angebot. Und dann gibt es natürlich einfach auch so Programme wie Mind Matters, die sind da auch mit voll integriert. Also das ist sicher jetzt so ein bisschen eine Vorzeigeschule, aber ich finde es gut, dass die zumindest mal jetzt auch drüber nachdenken und eben ganzheitlich denken. Also nicht nur bei den Schülern drüber nachdenken, sondern auch, was können Lehrer oder was müssen Lehrer auch, was gehört eigentlich heute zum Beruf des Lehrers dazu? Und dazu gehört eben streckenweise, sonst wirst du da gar nicht genommen, dass du dich committest und dass du dich da um deine mentale Gesundheit kümmerst. Finde ich stark. Wie siehst du es?
Ja, das finde ich auch super. Es sind natürlich immer Projekte auf Einzelschulen dann erstmal beschränkt, weil für gewisse Dinge müssen dann auch Gelder freigemacht werden etc. Idealerweise auch Zusammenarbeit mit Krankenkassen, um dem Ganzen auch nochmal tatsächlich einen gesundheitlichen Esprit zu verpassen. Aber von den grundsätzlichen Ideen her ist diese Schule in Koblenz, ich glaube namentlich ist die Julius-Wegeler-Schule, absolutes Vorzeigeobjekt. Es muss natürlich umsetzbar sein für flächendeckend idealerweise alle Schulen. Und es muss sicherlich auch so im Einzelnen umsetzbar sein, weil man natürlich wie in jedem Bereich des Lebens, wo es um Weiterbildung, Bildung insgesamt, Entwicklung geht, hat man trotz allem auch noch einen relativ straffen Zeit- und Lehrplan. Und der muss ja auch irgendwo noch durchgeballert werden. Und ich meine, wir hatten das Thema mit Zentralabitur und alle müssen das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt lernen, wissen und anwenden können. Klausuren werden flächendeckend gleich mit gleichem Inhalt vorbereitet und werden dann abgerufen. Das ist natürlich auch einfach schwierig, weil auch wenn man in einem Gymnasium gemeinsam ist oder in einer Realschule, Hauptschule, spielt keine Rolle. Aber jeder lernt unterschiedlich schnell. Jeder entwickelt sich unterschiedlich schnell, sowohl körperlich als auch geistig. Und dem muss ja eigentlich auch irgendwo eine gewisse Anerkennung zukommen. Und deshalb ist es natürlich mit Schemata oder mit ganz engen Fenstern, wo gesagt wird, das und das und das müssen wir im Halbjahr X und im Halbjahr Y durchballern, ist es halt sicherlich schwierig, dann darüber hinaus noch Töpferkurse oder Sonstiges anzubieten, um letztendlich für Ausgleich zu sorgen. Aber die Frage ist ja, kommen wir drumrum? Also können wir das ignorieren? Können wir sagen, wir machen erstmal so weiter, bis die Zahlen noch erschreckender werden, bis wir noch mehr über die Medien informiert werden, dass es an den Schulen hier und da nicht ganz gut läuft? Wir haben ein Riesenthema, was vor allen Dingen das Lehrerpersonal angeht, weil auch da herrscht tatsächlich Fachkräftemangel. Und es ist ja mittlerweile fast so, dass jeder vom Fleck weg als Lehrer oder Lehrerin engagiert werden kann. Also wenn man irgendwie Berührung hat mit einem Fach X oder Y, dann kann man eigentlich sich hinstellen im Klassenraum und anfangen zu unterrichten. Ja. Und ich hatte tatsächlich eine Rektorin, die Kundin bei uns in der Praxis ist und die sagte ganz klar, wenn sie morgen anfangen können, morgen früh, dann ist völlig egal, was sie unterrichten, aber sie können bei mir sofort eine Klasse haben. Und ich glaube, das Thema wird natürlich nicht einfacher.
Ja.
Und ich denke, da ist leider auf der einen Seite noch viel zu viel Potenzial, dass es erstmal in die falsche Richtung geht, bis es dann irgendwann in die richtige gehen könnte. Und deshalb sind auch alle gefragt, da muss man schon meiner Meinung nach eng zusammenrücken. Und allen voran die Eltern müssen zusammenrücken und in jeglicher Hinsicht Unterstützung für die Kinder bieten und für die Jugendlichen und auch Unterstützung für die Lehrer und Lehrerinnen. Also es muss der Kreis muss einfach enger geschlossen werden, damit man letztendlich den Hauptauftrag erfüllen kann, nämlich dass die Schüler weiterentwickelt werden, weitergebracht werden und gleichzeitig aber auch letztendlich eine Kultur und ein positives Schulklima geschaffen werden kann, um möglicherweise Probleme, aber auch Verhaltensprobleme proaktiv angehen zu können.
Es gibt ja in anderen Ländern Vorstöße, die wahnsinnig, wahnsinnig gut sind, also teilweise aber auch aus einer gewissen Tragik heraus getrieben. Es gibt zum Beispiel einen Mann in Österreich, Golly Marbor, dessen Sohn Suizid begangen hat. Und die Familie wusste damals nicht, dass sein Sohn Tobias sehr krank war, psychisch krank war. Die Familie dachte damals, dass er eine schlechte Phase durchmachte, weil er sich auch sehr zurückzog. Und ja, unser Vater sagt irgendwie, ja, wir wussten damals zu wenig über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Und das ist ein Riesenproblem, sagen viele einfach auch immer noch an Schulen, dass über Probleme und über psychische Probleme und über Gefühle nicht gesprochen wird. Und deshalb hat man dann in den österreichischen Schulen die Mental Health Days eingeführt. Und interessant ist, dass es jetzt im Jahr 2024 60.000 Schülerinnen und Schüler gab, die daran teilgenommen haben. Und da geht es dann ganz elementar um die Themen Mobbing, Körperbewusstsein, Essstörungen, Handy- und Internetabhängigkeit, Leistungsdruck, Prüfungsangst, Sucht mit Schwerpunkt Alkohol, Depressionen, Suizidalität oder Ängste, aber auch Krisen, Bewältigungsstrategien werden dann in Form von Hilfsangeboten dann zur Verfügung gestellt. Und da sind dann eben einfach auch Pädagoginnen und Pädagogen mit eingebunden. Aber, und das dann wiederum entscheidend, die Eltern spielen dabei auch eine ganz große Rolle. Also insgesamt, jetzt klingt das etwas sperrig, Mental Health Days und bla, aber was dahinter steckt, ist ein, finde ich, wirklich wahnsinnig gutes Konzept. Ich kenne das in deutschen Schulen nicht. Ich weiß nicht, ob du von vergleichbaren Konzepten mal gehört hast.
Nee, habe ich nicht. Also weder in eigener Erfahrung noch vom Hörensagen. Also auch, wie gesagt, aus der Praxiserfahrung, da haben wir ja mit verschiedensten Lehrern Kontakt, aus einem relativ größeren Umkreis. Und das ist mir tatsächlich nicht bisher bewusst geworden. Ich habe auch nicht davon gehört. Ich denke, das, was, ob das jetzt ein Mental Health Day ist oder ob man tatsächlich auf die Agenda Anfang der Woche oder Ende der Woche, wenn die Woche schon beginnt am Montagmorgen und die erste Stunde dreht sich nur darum, wie das Wochenende gelaufen ist, nennen wir es Mental Health Moment des Wochenendes. Damit wäre ja teilweise schon ein erster Schritt getan. Also wenn mal so ein bisschen gequatscht werden darf. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt die Kinder und Jugendlichen nach der Schule sich dann mit 15 Leuten aus der Klasse noch treffen. Ne? Also man geht so ein bisschen seine Wege. Jeder hat seine Hobbys, jeder hat seine Termine. Jeder hat vor allen Dingen seine Bildschirmzeiten. Und allein schon, wenn es dann heißt, ja, ich komme gleich, aber ich habe noch 15 Sprachnachrichten auf meinem Handy, die muss ich erstmal abhören.
Ja.
Da denke ich, ja, telefonier doch, in Herrgotts Namen. Mhm. Also bevor man 15 Sprachnachrichten aufnimmt, dann nimmt man den Dreckshörer in die Hand, Entschuldigung. Ja. Ja. Und dann wird telefoniert, aber es wird nicht telefoniert, es wird gebrabbelt, es wird Textnachrichten oder noch besser Sprachnachrichten geschickt. Und das ist natürlich einfach eine Situation, die halt jetzt so ist, die sicherlich auch in Zukunft nicht ohne weiteres runterskalierbar sein wird, sollte definitiv, weil auch das wiederum fängt eben schon auf dem Schulgelände an, wo es meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein Befürworter von Verboten. Ich bin lieber immer jemand, der einfach argumentiert, von mir aus auch gerne diskutiert und dann findet man Konsens. Wie ich das schon mal gesagt habe, wenn unsere Kinder Apps runterladen wollen und ich im Grunde mich darauf verständigt habe, kannst du die App mit deinem Geburtsdatum freischalten, kannst du die App nutzen. So, geht das nicht, kannst du die App nicht runterladen. So, das funktioniert super. Muss nicht in jeder Familie so sein. Man kann auch, was auch einige Eltern machen, die geben einfach ihr Geburtsdatum ein, schalten das dann für die Kinder frei. Muss jeder für sich entscheiden. Aber auf dem Weg zur Schule also auf dem Weg, nicht auf dem auf dem Weg zur Schule, sollte man tatsächlich überlegen, ob man das Handy dann nicht einfach zu Hause lässt. Weil man geht zur Schule, man hat seinen Unterricht, zwischen den Unterrichtseinheiten kann man eben miteinander was bequatschen, ne? Ja. In den Pausen kann man versuchen, miteinander zu kommunizieren, nicht über Sprachnachrichten, nicht über Textnachrichten, nicht jeder in irgendwo in der Ecke und daddelt auf seinem Handy rum oder zeigt irgendwelche Reels oder so einen Scheiß. Und dann hat man die erste Phase des Tages mit Anreise auf dem Schulgelände verbringend und Abreise, wo man dann schon in die Kommunikation, Interaktion eben sich einbringen muss. Und das ist dann auch sicherlich einfacher, das Ganze dann auch beaufsichtigen zu können von Seiten der Lehrer, weil man selber auch eben keine Ablenkung hat. Und ich denke, das ist einfach ein Aspekt, mit dem man argumentieren sollte. Ich finde allerdings eben auch nicht, dass das von der Schule kommen muss. Also nicht die Schule muss sagen, so ab hier ist handyfreie Zone, sondern das ist etwas, was die Eltern übernehmen müssen. Also da muss ganz klar, müssen die Eltern sagen, pass auf, du gehst jetzt zur Schule, Handy bleibt hier, Handy, du kannst es auch mitnehmen, wird aber ausgestellt, was auch immer. Ja. Weil auch da, es gibt natürlich viele, die ihre Kinder gerne tracken, entweder übers Handy, noch besser über die modernen Fußfesseln der Neuzeit, nämlich über Smartwatches. Aber wir wissen aus gar nicht allzu ferner Vergangenheit, dass es auch ohne ging. Es ging ohne Handy, zur Schule zu gehen und nach der Schule nach Hause zu kommen. Und ich glaube, dass das heute auch geht. Ohne, dass ich jetzt als Beispiel meine Kinder anführen muss, weil meine Kinder gehen ohne Handy zur Schule, kommen ohne Handy nach Hause. Aber das muss nochmal jeder für sich selber entscheiden. Das kann falsch sein. Vielleicht kommt irgendwann eine Studie raus, wo es heißt, der Yildirim, der Beknackte, hätte der mal seine Kinder mit dem Handy zur Schule gelassen, dann hätten die noch ein besseres Abitur. Ja. Mag sein, aber dann nehme ich das gerne auf, richtig, aber dann nehme ich das gerne auf meine Kappe. Ne? Und deshalb, aber es ist einfach, das muss man auch vorleben. Man muss es nun mal oder vorgeben von mir aus auch, wenn man es nicht vorleben kann. Und das ist schon mal ein wesentliches Element von zwei, dreien, die man wunderbar einbauen kann. Weil das eröffnet tatsächlich Freiräume zu sagen, so, lass uns doch mal darüber nachdenken, ob die Stühle in der Schule nicht ausgetauscht werden können, weil die einfach unbequem sind. Ja, und vielleicht macht es Sinn, dann auch mal längere Klausuren auf vernünftigen Stühlen zu schreiben. Oder lass uns doch mal hier eine Mindmap erstellen, um mal beim Thema auch ein bisschen zu bleiben. Ne? Wir nehmen eine ganze Wand und erstellen eine Mindmap an dieser Wand. Und jeder ist eingeladen, was da zu tun. In dem Moment, wo ich nicht die Möglichkeit habe, in der 5-Minuten-Pause auf mein Handy zu gucken, stehe ich an der Mindmap oder mal ein Bild oder unterhalte mich, was auch immer. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall mit sehr kleinen und effizienten Methoden schon einiges bewirken.
Es gibt eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2022, und zwar vom UKE, also Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, die COPSI-Studie. Und daraus geht hervor, um einfach mal eine Zahl zu nennen, dass wie viel Prozent glaubst du der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter anhaltendem psychischem Stress? Wie viel Prozent sind das so?
Ja, du bist ja bei uns der Herr der Zahlen. Ich bin ja nur der Rattefuchs. Ja, ich sage 44%.
70.
Ja, ich habe es befürchtet.
Ja, und diese 70%, das ist ja nicht einfach nur eine Zahl, sondern man hat interessanterweise, logischerweise dann auch natürlich auch herausgefunden, dass das verheerende gesundheitliche Folgen haben kann. Depressionen, Essstörungen und so weiter und so fort. Und man hat dann in über 100 Schulen, und das ist in Deutschland so inzwischen, sogenannte Mental Health Coaches installiert, die Schülerinnen und Schülern helfen. Und ehrlicherweise hätte ich diese Studien nicht vor mir gehabt, innerhalb der Recherche jetzt für diese Folge, hätte ich das im Leben nicht gewusst und wäre niemals drauf gekommen, dass wir wirklich eine beachtliche Zahl an Mental Health Coaches in Schulen haben. Mal davon abgesehen, dass ich die Zahl total irre finde, 70%, das ist für mich einfach eine Größenordnung, die schon auch verheerend ist. Wie siehst du es?
Absolut verheerend. Und gleichzeitig bin ich natürlich froh um die Mental Health Coaches. Ich glaube, das hat auch nochmal einen anderen Touch als Schulpsychologen oder Psychologie. Ja. Aber im Grunde ist es ja auch egal, wie man es nennt. Wichtig ist, dass es natürlich auch in diesem Bereich einen Mangel an Fachkräften gibt. Und wenn man aber Zugriff hat und die Möglichkeit hat, diese zu installieren, wäre das natürlich wunderbar. Und wenn das ein Ergebnis der Studie ist, die auf der einen Seite natürlich ein Ergebnis liefert, was fast schon verstörend ist, auf der anderen Seite aber dann auch schon wieder Lösungen präsentiert in Form der Mental Health Coaches, ist das natürlich absolut bewundernswert. Aber es ist natürlich auch wiederum eine Untersuchung, wo der Aspekt, weil die Symptome, die dort beschrieben sind, bis hin zu suizidalen Gedanken,
ja,
ist ja, also ist ja nicht nur, wo man dann sagen würde, das ist ein ernstes Problem, sondern das ist ja schon ein erschreckendes, warnendes Problem und auch letztendlich das Studienergebnis ein warnendes Beispiel.
Ja.
Und aber diese Untersuchungen, auch in kleinerer Form, die reihen sich ja mittlerweile eben aneinander. Und wir hatten mal in einem anderen Zusammenhang, oder ich hatte es mal reingeworfen, dass eben auch der Einfluss der sozialen Medien natürlich letztendlich einen großen Faktor darstellt. Und viele Untersuchungen eben zeigen, dass der übermäßige Gebrauch, was immer das auch heißen mag, ob das 30, 60, 80, 100 Minuten sind am Tag oder Stunden am Tag, eben mit einer Verschlechterung der mentalen Gesundheit bei Jugendlichen verbunden ist. Ob das Cybermobbing, Vergleichsdenken oder Schlafstörungen etc. sind. Und da ist aber, zumindest ist mir das nicht bekannt, vielleicht geht es dir anders, aber ich kenne keine Studie, die belegt, dass eben der Einfluss von sozialen Medien förderlich ist für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und solange es diese Studie nicht gibt, sollten wir uns mit den Studien befassen und vor allen Dingen mit den Ergebnissen und den daraus resultierenden Maßnahmen, dass man eben das Thema soziale Medien innerhalb der Familie, ich möchte nicht sagen, so ein bisschen stigmatisiert oder verteufelt gar, aber einfach darauf aufmerksam macht. Ich bin auch der Meinung, dass man solche Ergebnisse vom UKE eigentlich sofort am nächsten Tag in den Unterricht einbauen sollte und sagen sollte, hier, wir gucken heute mal nicht, wo liegt Alaska, um es mal auf etwas amüsant rüberzubringen, sondern wir stellen euch mal folgende Studie vor, so und so sieht das aus. Ich finde, manchmal ist es nicht schlecht, die Schüler auch mit diesen Dingen zu konfrontieren. Und nicht, um sie zu triggern, sondern letztendlich zu sagen, es gibt diese Arbeiten, es gibt diese Studien. Und wenn 70% in dieser Studie auffällig waren, bedeutet das, dass in jedem Klassenzimmer mindestens einer oder eine sitzt, die davon betroffen ist.
Ja.
Das heißt, man holt diese Menschen sofort ab. So nach dem Motto, ihr braucht euch nicht zu erkennen zu geben jetzt sofort, aber wir wissen, dass ihr da seid. Und wir wissen, dass es euch gibt und wir wissen, dass ihr Schwierigkeiten habt. So, und so kann man das Thema auch noch mal etwas auf der einen Seite darauf sensibilisieren, auf der anderen Seite aber eben auch so ein bisschen die Manschetten lösen, dass man sich dann vielleicht auch mal aus der Deckung traut als Betroffene und vielleicht auch eine schulpsychologische Betreuung oder Unterstützung einfach in Betracht zieht.
Es gibt, wenn du das Thema ansprichst, es gibt wirklich verschiedene Untersuchungen um Sinn und Zweck und Gefahren und aber auch Positivität der sozialen Netzwerke. Es gibt in der Tat wenig, also es gibt innerhalb der Forschung sehr viele Grautöne und wir sind, glaube ich, noch nicht zu 100%ig an dem Punkt, wo man eindeutige Ergebnisse kriegen kann. Immer auch, wie du kennst das sicher auch noch besser, als Arzt, dass es immer auch wieder die Frage ist, woher kommen diese Studien, wer hat sie in Auftrag gegeben und so weiter. Festzuhalten ist, dass 4,5 bis 5 Milliarden Menschen erstmal soziale Netzwerke nutzen. Mhm. Das ist so eine Größenordnung, wo man einfach davon ausgehen kann, dass in nahezu jedem Lebensbereich soziale Netzwerke eine Rolle spielen. Und natürlich ist es so, dass besonders intensiv Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene diese Plattformen nutzen. Umstritten sowieso. Aber es ist so, dass es gibt Studien noch in Nöcher und es gibt eine Schnittmenge, die zumindest auf den Zusammenhang mit Ängsten, schlechtem Wohlbefinden, Depressivität, Erstörungen und Stress hinweisen. Es gibt aber auch Studien, in der Tat, die sagen, dass viele Dinge vereinfacht werden und einfach auch der Informationsfluss besser gewahrt ist, dass man in Sachen sozialen Beziehungen anders, nicht unbedingt besser, anders agiert und so weiter und so fort. Ich will gar nicht wieder so tief einsteigen in das Phänomen der sozialen Netzwerke, aber es ist ganz klar, dass es ein Stressfaktor ist. Und das ist einfach auch, und deshalb mit Sicherheit einfach auch deine Ansage an die Kinder, dass das Handy in der Schulzeit zu Hause bleibt, dass es einen Stressfaktor ausmacht, der nicht zu unterschätzen ist und ablenkt von den Sachen, die wahrscheinlich auch wichtig sind. Also ob das jetzt Schule ist, ob das das gemeinsame Spielen ist oder sich Treffen mit Freunden ist, was auch immer. Und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht, auch deshalb, weil die Herangehensweise in den Schulen in Sachen Stressoren auch immer unterschiedlich ist. Und auch der Umgang mit sozialen Netzwerken. Und es ist erschreckend, wie wenig Know-how, und das kannst du wiederum gerade bei Social Media Experten und Marketing-Experten immer wieder hören, wie wenig gute Bildung es bei Lehrern gibt in Sachen soziale Netzwerke, um das weitergeben zu können unter ihren Schülern. Das ist krass. Also das heißt, bei den modernen Themen, um mentale Gesundheit zu fördern, fehlt es ganz oft Lehrerinnen und Lehrern an Know-how und auch gerade so der älteren Lehrerzielgruppe, also die so kurz vor der Rente stehen, die jetzt nicht unbedingt die Hauptzielgruppe sind für soziale Netzwerke, da ist das natürlich logisch, dass man da vielleicht einfach auch nicht unbedingt mehr am Puls der Zeit ist. Das ist ein Problem.
Mit Sicherheit. Die Frage ist aber, muss das oder sollte das auch primär Aufgabe des Lehrerpersonals sein? Weil am Ende des Tages, so wie ich es vorhin kurz gesagt hatte, man muss ja auch noch seine Lehrtätigkeit erfüllen. Also man hat Inhalte, die man vermitteln muss und so weiter. Aber das wäre ja etwas, weil gerade im Bereich soziale Medien gibt es ja viele, die soziale Medien anbieten, nutzen, monetarisieren. Es gibt aber auch viele, die auf eben die Faktoren die Faktoren kennen, bei denen soziale Netzwerke eben auch Stress bedeuten können. Und da muss man vielleicht auch hingehen und letztendlich da Beratung und Unterstützung suchen von Seiten der Schulen und gerade auch dem Lehrpersonal, was sich vielleicht gar nicht in diesen Bereichen unbedingt bewegt, weil es Gott sei Dank ein richtiges soziales Leben hat und nicht so auf soziale Netzwerke angewiesen ist, eben mit reinholt. Aber ich glaube, das wäre auch etwas, was man tatsächlich professionell angehen sollte. Und auch da, weil du kennst das vielleicht auch noch aus deiner Schulzeit, bei mir war das so und bei meinen Kindern tatsächlich auch, da dann kommt halt der hiesige Polizist oder die hiesige Polizistin aus dem Stadtteil, in dem man wohnt und stellt irgendwas zum Thema Sicherheit auf der Straße vor. Mhm. So, das ist etabliert. Das findet immer statt. Meistens letztendlich in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, spätestens in der Grundschule. So, und das kann man gerne auch im Hinblick auf, dass man wie so eine Art Cyberpolizei hat und sagt so, da kommt jemand, der ist ausgebildet. Idealerweise zeigt er auch noch schöne Bilder aus den sozialen Medien, WhatsApp, ja. Facebook, Instagram, TikTok, pop, pop, pop und sagt, da, guck mal hier, das ist ein Fall, den wir folgendermaßen im Inspektoriat hatten. Der ist so und so ausgegangen. Wir bitten euch, ne, das fängt klein an mit einem kleinen Feuerchen und entwickelt sich zu einem Flächenbrand und so weiter und so fort. Und das könnte man letztendlich dann sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler zur Verfügung stellen. Ich glaube halt nicht, dass primär die Lehrer selber aus ihrem Erfahrungsschatz oder Unerfahrungsschatz berichten sollten, sondern das sollten Profis machen. Und was man letztendlich, um auch nochmal den Weg von den sozialen Netzwerken wegzubekommen, die nochmal für mich der größte Faktor schlechthin sind. Aber es geht auch darum, im Rahmen der Unterrichtseinheiten, im Rahmen der Inhalte, auch nochmal auf die ganzen Klassiker einzugehen, dass man über gesunde Lebensgewohnheiten spricht. Also dazu gehört, dass man vernünftig was isst, dass man auch von mir aus sagt, so packt mal hier alle eure Brotkästen aus und eure Brotdosen. Ich hatte Brotkästen. Ich habe früher einen Brotkasten gebraucht. Da reichte so eine lapidare Brotdose nicht. Nee, aber holt mal eure Brotdosen raus, Bob, zeigt mal, was ihr dabei habt. Ne? Und weil mentale Gesundheit beinhaltet Ernährung, beinhaltet Bewegung. Das ist auch nochmal ein Thema, hatten wir in einem anderen Zusammenhang. Welche Unterrichtsstunden werden sofort gekappt, wenn Lehrermangel ist? Sport, paff! So, und ich meine, du würdest das wahrscheinlich auch unterschreiben, wenn es eine Petition gäbe. Ich würde den Unterricht so, die erste, also quasi bevor der Unterricht mit allen anderen Fächern losgeht, würde ich erstmal sagen, wir machen alle 30 Minuten Sport. Und von mir aus trifft man sich mit allen Klassen auf dem Schulhof, weil die Sporthalle natürlich nicht ausreicht. So, erste halbe Stunde, papp, 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 Lautsprecher, Musik an und dann wird einfach nur rumgezappelt. So, ja. Und danach gehen alle wieder in die Klassen rein, alle lachen sich kaputt, weil sie dann sagen, guck mal, ne, das Kläuschen, der konnte wieder nicht die Musik richtig mittanzen und die Irmgard, ne, und der Jay und wie sie alle heißen. Und deshalb darauf sollte man eingehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, wir haben zwei wunderbare Folgen zu diesem Thema gemacht, ist Thema Schlaf. So, und Schlafstörung und Depressionen gehen in vielen Studien von alt bis jung und jung bis alt fast Hand in Hand. Und deshalb sollte man auch als eine Maßnahme darüber nachdenken, ob man nicht ab Sekundarstufe 2 von mir aus sagt, der Unterricht beginnt später, weil das Schlafverhalten sich pubertär einfach anders entwickelt. Dem muss auch Rechnung getragen werden. Und das sind alles so Themen. Wenn jemand scheiße schläft, der ist scheiße drauf. Vielleicht nicht am ersten Tag, nicht am zweiten Tag, aber auf Strecke ist der schlecht, ist der oder diejenige schlecht drauf. Und das nagt am Kostüm, das nagt am mentalen, an der mentalen Gesundheit und an der mentalen Energie. Und das wären auch so Dinge, die man einfach wirklich, das sind Klassiker, die aber natürlich wie viele andere Klassiker einfach hinten umfallen und vergessen werden. Und da können sicherlich wiederum Eltern beginnend, weil meistens die Eltern für die Brotdose oder wie in meinem Fall für den Brotkasten zur Verfügung, verantwortlich sind. Aber eben Thema Schlaf, Thema Bewegung, wenn Bewegung nicht angeboten wird, weil kein Verein in der Nähe ist und man irgendwie auch keinen Bock hat, dann kann man es verpflichtend in der Schule machen. Und ich denke, das sind auch nochmal Aspekte, die kein Geld, wenig oder von mir aus wenig Geld kosten, wenig Ressourcen, aber sehr schnell umgesetzt werden können.
Dann haben wir, glaube ich, in dieser Folge schon ganz schön viel abgeräumt, wie es in den Schulen aussieht, was in den Schulen getan wird und was von unserer Seite vielleicht so der ein oder andere Tipp oder Gedanke ist, den man dann noch mit reinpacken kann. Danke dir sehr für diese Folge und bin sehr gespannt auf das Thema Belohnung in der nächsten Woche.
Da bin ich auch gespannt, mein Lieber, was du als Belohnung für mich mitgebracht hast.
Lass dich überraschen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Bis nächste Woche. Besten Tschüss. Dank. Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.